wenn der Geist so von aller materiellen Verunreinigung völlig befreit und vom materiellen Zielen losgelöst ist, gleicht er der Flamme einer Lampe, dann ist der Geist tatsächlich mit dem des höchsten Herrn verbunden und wird als mit ihm eins erfahren, da von dem wechselseitigen Strom materieller Eigenschaften befreit ist. Erläuterung: In der materiellen Welt sind die Tätigkeiten des Geistes annehmen und ablehnen. Solange der Geist im materiellen Bewusstsein ist, muss er gewaltsam geschult werden. Hier heißt es, solange der Geist im materiellen Bewusstsein ist, muss er gewaltsam geschult werden, die Meditation über die höchste Persönlichkeit Gottes anzunehmen. Doch wenn man tatsächlich auf die Stufe erhoben ist, den höchsten Herrn zu lieben, versenkt sich der Geist von selbst in Gedanken an den Herrn. In einer solchen Stellung hat ein Yogi keinen anderen Gedanken mehr, als dem Herrn zu dienen. Dieses Verbinden des Geistes mit den Wünschen der höchsten Persönlichkeit Gottes nennt man Nirvana oder den Geist mit dem höchsten Herrn vereinigen. Das beste Beispiel von Nirvana findet man in der Bhagavad Gita. Am Anfang wich der Geist Arjuna von dem Krishnas ab. Krishna wollte, dass Arjuna kämpfte, doch Arjuna wollte dies nicht und so kam es zu einer Meinungsverschiedenheit. Nachdem aber Arjuna die Bhagavad Gita von der höchsten Persönlichkeit Gottes gehört hatte, verband er seinen Geist mit dem Wunsch Krishnas. Das nennt man Einssein. Dieses Einssein veranlasste Arjuna und Krishna jedoch nicht, ihre Individualität zu verlieren. Die Mayavadi-Philosophen können dies nicht verstehen. Sie denken, Einssein bedeutet den Verlust der Individualität. Im Grunde jedoch finden wir in der Bhagavad Gita, dass Individualität nicht verloren geht. Wenn der Geist in Liebe zu Gott völlig gereinigt ist, wird der Geist zum Geist der höchsten Persönlichkeit Gottes. Der Geist handelt dann nicht getrennt, noch handelt er ohne die Inspiration, den Wunsch des Herrn zu erfüllen. Die individuelle befreite Seele hat keine andere Tätigkeit. Svanivritta guna pravaha. Im bedingten Zustand ist der Geist immer mit Tätigkeiten beschäftigt, die von den drei Erscheinungsweisen der materiellen Welt veranlasst werden. Doch auf der transzendentalen Stufe können die materiellen Erscheinungsweisen den Geist des Gottgeweihten nicht mehr stören. Der Gottgeweihte hat keinen anderen Wunsch, als die Wünsche des Herrn zu erfüllen. Das ist die höchste Stufe der Vollkommenheit, die man Nirvana oder Nirvana Mukti nennt. Auf dieser Stufe wird der Geist von materiellen Wünschen vollständig befreit. Interessant. Yatarchi. Archi bedeutet Flamme. Wenn eine Lampe zerbrochen ist oder das Öl zur Neige geht, sehen wir, dass die Flamme der Lampe verlöscht. Doch nach wissenschaftlichem Verständnis erlischt die Flamme nicht, sondern wird konserviert. Das nennt man Konservierung von Energie. In ähnlicher Weise wird der Geist in den Tätigkeiten des höchsten Herrn konserviert, wenn er aufhört, auf der materiellen Ebene zu handeln. Die Vorstellung der Mayavadi-Philosophen, die Funktion des Geistes kommt mit zum Stillstand, ist hier erklärt. Die Beendigung der mentalen Funktion bedeutet die Beendigung von Tätigkeiten, die unter dem Einfluss der drei Erscheinungsweisen der Mathe und Natur ausgeführt werden.
Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paskatyadi Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Chasadi Govatsavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Mukta Sharyam Yahi Nivishayam Viraktam Nirvanam Rit Sati Manasahasa Yatati Atma Namatra Purusho Vyavadhanam Ekam Anvikshate Prati Nivritta Guna Pravaha. Atasasadava Prabhu, darf ich dich bitten, in der Bhagavad Gita zu schauen, dass es auch eine Definition von Nirvana muss im Glossar drinstehen. Nicht und mir das zu geben. Da kommt, in der Gita kommt nämlich genau die ganze Wort Nirvana Mritschati oder Gatschati, was das gleiche ist, vor. Also wenn du vielleicht im Vers Anfang schaust und im Glossar, und wenn du fündig wirst, mir dann die Stelle bitte geben. So, die Übersetzung. Wenn der Geist so von aller materiellen Verunreinigung völlig befreit und von materiellen Zielen losgelöst ist, gleich der Flamme einer Lampe, dann ist der Geist tatsächlich mit dem höchsten Herrn verbunden und wird als mit ihm eins erfahren, der von dem wechselseitigen Strom materieller Eigenschaften befreit ist. So, ich wollte gerne heute Morgen über zwei Themen sprechen. Einmal über das unsere Vorstellung von Nirvana und dann über ein sehr wichtiges philosophisches Konzept im Krishna-Bewusstsein. Nämlich Ermächtigung. Nun, es ist interessant, über Nirvana zu sprechen, weil sich eine erstaunliche Zeitentwicklung beobachten lässt. Die buddhistische Philosophie gewinnt Überhand. Wenn immer Leute hören heutzutage über spirituelles Leben, hören sie meistens von den Buddhisten aus diesen Gründe war es, oder eines dieser Gründe ist sicherlich, dass sie den Dalai Lama, den Exponenten des Buddhismus in der westlichen Welt, den Friedensnobelpreis verliehen haben. Wir können verstehen aus unserer Sicht, dass der Buddhismus dem Atheismus sehr, sehr nahe steht und insofern eine Verbrüderung der beiden sozusagen eine zu der Westen eine philosophische Schwesterstadt im Buddhismus finden. Auch hier wird genau wie beim Atheismus die Existenz eines persönlichen Gottes abgelehnt und sogar die Existenz einer spirituellen Wirklichkeit abgelehnt. Das materielle Dasein ist jedoch, wird hier anders beschrieben als im Atheismus. Im Atheismus nimmt das materielle Dasein von vornherein die allergrößte Wichtigkeit ein. Buddhismus nun nimmt sie überhaupt keine Wichtigkeit ein. Sie ist einfach nur Illusion. Anjoda, vielleicht darf ich dich bitten, mein Notizbuch kurz zu bringen aus meinem Sensorite-Koffer. Der Atheismus mit anderen Worten ist eine Philosophie, wie sie am besten wohl ausgedrückt wird im dialektischen Materialismus, formuliert von Karl Marx, wo gesagt wird, dass sich die Wirklichkeit letztendlich reduzieren ließe auf Atome. Das bedeutet, dass eigentlich gar nicht ein großer Unterschied ist, dass wir dieses materielle Leben nicht sehr ernst nehmen können. Denn alles, was hier läuft, sind einfach nur Atome, die in gegenseitigen Wechselwirkungen miteinander Hochzeiten eingehen und sich scheiden. Weil dieses materielle Dasein insofern eine Art Wertfreiheit hat, nicht? Wo sind gute und schlechte, deswegen lass uns einfach voll reinhauen und genießen, soweit es uns möglich ist, in diesem kurzen Dasein. Danke. Das ist also die Philosophie des Atheismus. Sie sind nämlich nicht verantwortlich für unsere Tätigkeiten. Es gibt keine Gesetze außerhalb ein paar Naturgesetzen, die unversöhnlich im Raum stehen. Und wir sollten also in keinster Weise irgendwie moralisch uns verpflichtet fühlen. Der Philosoph Charvaka Muni hatte diese Philosophie schon. In der vedischen Gesellschaft war es üblich, dass man, wie soll ich mich ausdrücken, sein Reichtum durch, wenn man reich war, das Leben genoss, indem man die nahm und mit die seine Speisen zubereitete. Wir kennen das auch in unserer Küche, Eggplant Cookie zum Beispiel, ein Eggplant, der unglaublich die Ghee in sich saugt, gilt als sehr, sehr köstlich, wenn man den Körper dafür hat, ihn zu verdauen. Der Atheist Charvaka Muni sagte, bettle, stehle und besorg dir auf irgendeine Weise Ghee. Wenn jetzt jemand sagt, ja, aber das ist nicht moralisch, einfach nur so ein Gier halt nach Vieh zu sein und sogar zu Verbrechen dafür zu begehen, damit man es bekommt wie den Diebstahl, dann sagt Charvaka Muni, also diese moralische Überlegung ergibt sich, sie ist null und nichtig, denn folgendes, wir sind ja nur Atome. Demokrit machte einen ähnlichen Punkt, ein griechischer Philosoph. Wir sind nur Atome. Und jetzt von gut oder schlechten Handlungen zu sprechen, ist etwas, was sich überhaupt nicht ergibt. Und mit der Logik des Materialismus ist gedacht, wenn wir nur Atome wären, ergibt das Sinn. Du kannst nicht von gut und schlecht oder von nobel und weniger nobel, kriminell sprechen, bei rein materiellen Verbindungen. Wenn zum Beispiel ein Fels im Himalaya auf eine Schieferplatte fällt und die Schieferplatte zerbricht, dann sagt man nicht, das ist hier Unterdrückung des Stärkeren gegenüber dem Schwächeren. Solch eine Frage ergibt sich nicht. Oder wenn irgendwelche Dinge in der Natur geschehen, wo tote Materie, also zum Beispiel die Axt fährt in den Stuhl und der Stuhl zerbricht, dann sagen wir, geben wir nicht der Axt die Schuld. Hör mal, du hast den Mord begangen. Diese Frage ergibt sich nicht. Und wenn wir sprechen von Atomen und diesen Verbindungen, ist es nicht da. So sagt auch Charvaka Muni mit dieser Logik, also es gibt keinen Wert. Keine Werte. Sense Enjoyment, das ist die höchste Freude, sollte man machen. Die Philosophie hakt natürlich sehr daran, weil es eben nicht nur Atome gibt. Das ist eine andere Diskussion, die ich an dieser Stelle nicht führen möchte, weil wir in diesem Kreis wissen wir darüber Bescheid. So, der Buddhismus gibt eine ähnliche Schlussfolgerung. Diese materielle Welt ist Illusion. Die existiert nur, wie ist die Definition nochmal so schnell, wenn materielle Wahrnehmungen mit dem Bewusstsein kombiniert werden, entsteht das Ego. Eine materielle Angelegenheit. Versteht ihr? Und materielle Wahrnehmung mit den Objekten, ist nicht wichtig zu verstehen, aber vielleicht einige von uns wollen sich mit dem Buddhismus in die Wolle kriegen und da können sie das dann gebrauchen. Wenn materielle, ich zum Beispiel, hier ist eine Wahrnehmung, ich sehe Vateo und jetzt entsteht für mich in dieser Situation mein Ego. Oh, ich bin ich und Vateo, nee, wie heißt er? Vanatea, viel schöner. Vanatea ist ein anderes Individuum, er ist Jugoslawien, ein armer Schlucker, die Diener taugen nicht wir sind ihm mit der deutschen Mark bei Weitem überlegen. Und so ist also mein falsches Ego jetzt entstanden. Nicht? Ich meine, das ist jetzt ein Beispiel, was in Devotee-Kreisen eher lächerlich wird. Nicht? Aber ich glaube, die Idee ist da. Wenn immer ich, wenn Wahrnehmung und Bewusstsein da ist, dann entsteht das falsche Ego. Das ist Individualität. Das ist Ego. Wenn das vorbei ist, ist der Traum aus. Und dann gibt es nichts weiter. Nun, der Buddhismus fügt dem an dem konsequenten Atheismus ein Element hinzu, was sehr wichtig ist und weswegen wir den Buddhismus als verhüllten Atheismus noch immer irgendwie aufnehmen können, unsere Sache. Schließlich ist Buddha ja eine Inkarnation Krishna. Nämlich, dass der Buddhismus sagt, wir sollten schon moralisch einwandfrei handeln. Denn wenn wir nicht moralisch einwandfrei handeln, dann werden wir weiterhin in dieser materiellen Welt Leid erfahren müssen. Nur wenn wir den noblen Pfad verfolgen, gibt es, glaube ich, 8 noble Wahrheiten oder 4 noble Wahrheiten. Das ist jetzt vom Prabhupada beschrieben in einem der Erläuterungen von deiner Zeit noch wieder. Dann können wir frei werden vom Karma, dann können wir frei werden vom Ego und dann können wir eingehen in das Mist. Nicht? Da kommt also diese Addition hinzu, dass man moralisch handeln soll. Dass es zum Beispiel nicht okay ist, die Tiere einfach zu schlachten. Das bringt schlechtes Karma. Vorsicht! Da wird man weiter diesen falschen egoistischen illusorischen Zustand weitermachen müssen. Deswegen, Buddha ist also erschienen und hat diese moralischen Prinzipien gepredigt. Ganz konkret war der Anlass halt der Missbrauch der wenigsten Schriften für das Schlachten von Tieren. So, im Buddhismus gibt es drei philosophische Prinzipien. Die erste ist Avyakrita Vastu, das heißt, man kann nicht über die Wahrheit sprechen. Sie ist jenseits der Worte. Wir hatten heute Morgen im Nektar der Hingabe eine interessante Sache, dass Krishnas Tätigkeiten jenseits der Worte sind. Die absolute Wahrheit ist jenseits der Worte. Man kann nicht darüber sprechen. Die Vedas entgegnen dem klar, materielle Worte können die höchste Persönlichkeit Gottes nicht erfüllen, aber Shabda Brahman, transzendentale Klangschwingung, ist da, durch die man die transzendentale Wahrheit durchhören erfangen kann. Das zweite Prinzip ist Samvritti Satya. Wir mögen eine Wahrheit haben. Wir mögen uns auf eine Realität einigen. Aber diese Realität ist nicht richtig. Sie ist eine Illusion, sie ist falsch. Zum Beispiel, wir mögen jetzt alle denken, wir sitzen hier auf dem Boden und wir sind Nürnberger Bodybuilder, ein jugoslawischer Schwimmer auf der Küste. Alle Jugoslawen gehen immer gern zur Küste zum Schwimmen. Nicht? Ein australischer Komikerzeichner, nicht? Oder was immer. Wir mögen diese aber das ist, für uns ist das auch eine Illusion, offensichtlich. Aber für den Buddhismus ist der führt das weiter. Der sagt, wir mögen hier denken, wir sitzen hier in einem Tempel, aber es gibt gar keinen Tempel. Es gibt gar keinen Gott. Es gibt gar keinen Prabhupada. Es ist alles nur Illusion. Ja, es ist eine, obwohl wir es alle so wahrnehmen, sind wir in dieser kollektiven Illusion, weil wir ein falsches Ego haben. Und das führt uns zu dem dritten, der gefährlichsten Aussage, die, ich meine, die Buddhisten, die, ihr werdet kaum jemanden treffen, der das so formulieren kann, das ist Paramartha Satya. Beim zweiten Prinzip. Also versteht ihr, wir einigen uns auf eine bestimmte Wahrheit. Ja, aber sagen wir, wenn du mit Buddhisten sprichst, wirst du sagen, ja, aber ist es hier nicht, kriegst du denn nicht den Schmerz mit, wenn ich dich jetzt auf den, was habe ich einmal gemacht, wenn ich dir jetzt auf den Zeh trete, dann schreist du doch auch Aua. Also du hast doch, da ist doch eine Wahrnehmung. Und dann, ja, das ist Samvritti Satya. Im Augenblick haben wir alle ein bestimmtes Verständnis von Wahrheit, aber diese Wahrheit, das ist eine Illusion. das ist identisch mit den Mayavadis, mit den Vyavaharikas. Die Mayavadis haben auch diesen philosophischen Punkt drin. Wenn du ihnen sagst, ist alles Illusion, dann sagen sie, ja. Dann sagst du, aber wieso, Illusion ist etwas Subjektives, wieso sehen denn alle das Gleiche? Weil wir alle auf dieser Ebene sind, sagen, werden sie dann antworten, der Vyavaharika-Ebene, wo die Dinge so einen Schein annehmen, die wir alle als bedingte Seele analog wahrnehmen. Das ist ein analoger Zustand, ein gleichzeitiger Zustand der Illusion. So das letzte Prinzip, das ich heute noch erklären will, und dann haben wir genug, dann werden wir uns aufrecht zu fruchtbaren Küsten. Paramartha Satya, ne, die wirkliche Wahrheit ist jenseits aller Worte. Das ist also so ähnlich wie das, was wir jetzt schon gehört haben. Im ersten Prinzip, du kannst nicht reden über die Wahrheit. Das ist also eigentlich eine Schlussfolgerung, die sich daraus ergibt, die höchste Wahrheit ist jenseits aller Worte. So, wir als Vaishnavas nehmen natürlich Stellung zu diesen philosophischen Prinzipien, zu diesen Erdümer. Wir sagen zunächst einmal, dass wenn man einfach Hare Krishna chantet, werden all diese falschen Irrtümer weggehen. Und man wird eine spirituelle Verwirklichung von Krishna erhalten. Ich möchte jetzt nicht in eine systematische Analyse des Buddhismus gehen, weil ich will auf etwas anderes raus. Nämlich auf den Punkt, den Prabhupada hier in der Erläuterung macht. Und zwar sagt Srila Prabhupada, dass es schon so etwas gibt wie materielles Leben, welches aus dem Geist entsteht, was also nur eine, was seine Ursache praktisch hat in den Wünschen der bedingten Seele. Doch die materielle Energie, die diese Wünsche erfüllt, ist natürlich eine göttliche Energie, die bezaubernde Energie, die Maya-Energie, die also diese Wünsche der bedingten Seele erfüllt und somit eine relative Welt bastelt. Diese relative Welt ist so lange eine illusionäre Welt, wo man sie nicht als mit Krishna verbunden erkennt, solange man sie nicht als Krishnas Energie versteht. Das Bhagavatam-Beispiel ist hier sehr, sehr gut. Wenn ihr in einem dunklen Raum eine gespiegelte Sonne seht und denkt, die Sonne ist die absolute Wahrheit, Trivanga, das ist wichtig jetzt, dann ist es eine Illusion. Ich glaube, keiner wird das Beispiel so verstehen. Stellt euch bitte einen Wassertopf vor in dem dunklen Raum und in diesen Wassertopf fällt das Licht der Sonne und spiegelt sich an der Wand. Könnt ihr euch das vorstellen? Es gibt es mal, wenn man im Priya-Bahnungstempelraum chantet, kann man das sich mit diesem Thema beschäftigen. Nicht, da fällt das Sonnenlicht auf diesen Marmorboden und dann spiegelt er sich an der Wand. Habt ihr schon mal erlebt? Weil, wenn man dann geht so auf den Boden und im Schatten geht man dann so einen Meter über der Wand. Nicht, da ist also, das ist sehr interessant, also es ist sehr, jeder sollte, können ja eine Gruppenreise dort hinmachen mit dem Bus und das dann verstehen, diese philosophische Sache. Das ist sehr, man kann da direkt meditieren und saß dann neulich sprachlos für 10 Minuten, ich habe einfach nachgedacht über den Punkt. Weil das, ne? So, diese materielle Welt, wenn wir jetzt denken, aha, hier trapst man einen Meter über dem Ding, dem Boden, und hier ist Licht, und man versteht nicht das ganze Arrangement, dass nämlich die Sonne da hinten scheint, und so das Licht, und so die Bilder an die Wand kommen, dann ist man eine Illusion. Erst wenn wir das richtige Bild verstehen, dass nämlich diese Sache nicht unabhängig von der Sonne existiert, dann ist man richtig. Oder in dem dunklen Raum, wenn man da den Lichtball tanzen sieht, nicht auf der Wand, und denkt, oh, eine Sonne ist in unserem Raum hier aufgegangen, ist das eine Illusion. Die wirkliche Sonne ist irgendwo anders. die Ursache dieser Sache. So ist auch, wenn wir denken, diese materielle Welt sei das Ein und Alles, ist wie der Atheismus, ist das eine Illusion. Richtig. Aber wenn wir die materielle Welt in ihrem richtigen Licht verstehen, nämlich als eines der Energien, nämlich die getrennte Energie des höchsten Herrn, dann sind wir nicht in Illusion. Ein anderes Beispiel, weil das ist so philosophisch und ich fühle noch nicht das Aha-Erlebnis in meiner Zuhörerschaft. Der Punkt ist noch nicht ganz klar. Einen anderen Punkt, den Prabhupada macht. Wenn ihr eine Kassette hört von Adi Sheikh, der eine Vorlesung gibt, ihr werft sie in euren Tape-Recorder ein und denkt, oh, Adi Sheikh ist in dem Tape-Recorder drin. Der kleine Mann im Ohr, der ist dann verkleinert. Ist das eine Illusion? Wenn ihr aber versteht, weil da ist der richtige Adi Sheikh irgendwo, der frische Junge aus Frankfurt, der hat auf die Kassette gesprochen, das ist seine Stimme, dann sieht das Ganze total anders aus. Versteht ihr? Diese materielle Welt ist also die separierte Energie, die von Gott getrennte Energie. Und wenn wir sie als solche verstehen, zeitweilig, dann sind wir im wirklichen Licht verankert und nicht in Illusionen. Wenn wir jedoch denken, die materielle Energie wäre die Ursache für alles, für Leben und so weiter, dann sind wir in der Illusion. Genauso wie wenn wir denken, der Tape Recorder, der ist die Ursache von dem Krishna, was da so rauskommt, den frischen Adi Sheikh. Das wäre eine Illusion. Das ist nur die getrennte Energie von Adi Sheikh. Aber es gibt einen Adi Sheikh. Adi Sheikh ist keine Illusion. Es gibt einen Gott und deren Energie, diese materielle Welt. Ich finde, das ist einfach ein begeisternder Punkt. Nun wurde hier jetzt gesprochen, wir sprachen davon, wie die materielle Wirklichkeit eine mentale, von ihre Ursache in den Wünschen der bedingten Seelen hat. Und deswegen ist die Welt so, wie sie ist. Das Ding an sich ist auf Wunsch basiert, könnte man dem Kant sagen. Wir haben aber nichtsdestotrotz, und jetzt wieder eine Stellung, und jetzt sind wir so weit, dass wir eine Stellungnahme zum Buddhismus machen können. Wir haben nichtsdestotrotz eine Vorstellung von Nirvana. Nirvana, der Zustand der Befreiung, ist das, worum es dem Buddhismus geht. Nir heißt nicht und Vana heißt Wald, nicht mehr im Wald. Das heißt, der Zustand des Nicht oder der buddhistischen Befreiung ist ein Zustand, wo man frei ist von dem verwirrenden, verstrickenden Täuschungswald der materiellen Energie. Nirvana Ricchati. Im Krishna-Bewusstsein wird dieses Nirvana Ricchati erreicht, wenn man sich vom materiellen, wenn der Geist vom materiellen Zielen losgelöst ist und tatsächlich mit dem Herrn verbunden ist und somit eins wird mit dem Interesse des höchsten Herrn. Im Augenblick ist unser Geist verbunden mit der materiellen Energie, mit unserem Körper. Oh, ich bin zu fett, denken wir, ich muss jetzt fasten. Oder, oh, meine Situation ist, ich bin zu mager, ich bin hungrig, ich muss jetzt was essen. Der Geist ist im Augenblick völlig verbunden mit der Material Energy und entwickelt deswegen zahlreiche Wünsche. Im Krishna-Bewusstsein ist er verbunden mit Krishna. Er ist mit Krishna verbunden und hat also der ist somit eins geworden mit Krishna. Da ist kein anderes Ziel mehr als das Ziel des höchsten persönlichen Gottes. Prabhupada gibt das, macht das sehr schön klar. Das beste Beispiel von Nirvana findet man in der Bhagavad Gita. Am Anfang wich der Geist Arjunas von dem Krishnas ab. Krishna wollte, dass Arjuna kämpfte, doch Arjuna wollte dies nicht. Und so kam es zu einer Meinungsverschiedenheit. Nachdem aber Arjuna die Bhagavad Gita von der höchsten Persönlichkeit Gottes gehört hatte, verband er seinen Geist mit dem Wunsch Krishnas. Das nennt man Einssein. Dieses Einssein veranlasste Arjuna und Krishna jedoch nicht, ihre Individualitäten zu verlieren. Und noch, im bedingten Zustand ist der Geist immer mit Tätigkeiten beschäftigt, die von den drei Erscheinungsweisen der materiellen Welt veranlasst werden. Doch auf der transzendentalen Stufe können die materiellen Erscheinungsweisen den Geist des Gottgeweihten nicht mehr stören. Der Gottgeweihte hat keinen anderen Wunsch, als die Wünsche des Herrn zu erfüllen. Das ist die höchste Stufe der Vollkommenheit, die man Nirvana oder Nirvana Mukti nennt. Nirvana Mukti sogar. Das ist unglaublich. Auf dieser Stufe wird der Geist von materiellen Wünschen vollständig frei. Das heißt aber jetzt nicht, dass der Geist aufhört zu sein. Das Beispiel von der Flamme wird gebraucht. Wenn die Flamme ausgeht, die Öllampe ausgeht, heißt es nicht, dass das Feuer damit gestorben ist. Das Feuer ist noch latent vorhanden. Für uns in der modernen Welt, die nichts zu tun haben mit Lagerfeuern mehr, wenn ich hier den Schalter ausknipse und diese Manifestation des Lichtes nicht mehr präsent ist, heißt es nicht, dass die Elektrizität an und für sich gestorben ist. Die ist noch da. Man braucht nur die Hand in die Steckdose zu stecken. Und hat eine verblüffende Verwirklichung dieser Tatsache. Wie immer. So, in analoger Weise ist das Feuer nicht abhängig von seiner Manifestation. Es ist eine Energie. Nicht? Eines der Elemente der materiellen Natur, aus die sich die materielle Natur zusammensetzt. Sie ist präsent, sie ist da. So ist auch der Geist, wenn er aufhört, auf materielle Weise tätig zu werden, immer noch da. Er ist mit Krishna verbunden. Hoffentlich. Denn sonst, das geht gar nicht anders. Im Buddhismus ist auch noch eine mentale Aktivität. Es hat noch nicht viel mit spirituellen Dingen zu tun. Der Devotee-Geist, der eins geworden ist mit Krishna, hört zwar auf der materiellen Ebene zu handeln. Wir wollen nicht mehr Sexualität genießen. Wir wollen nicht mehr als Devotee uns bereichern. Wir wollen nicht Anerkennung haben als Devotee. Der Geist ist völlig befreit von materiellen Tätigkeiten. Wir alle merken, oh, schön wäre, schön wäre. Aber das ist der Standard. Dann ist, wenn der ist, so ist der Geist eines reinen Devotees. Der denkt immer an Krishna und der ist demütig in Krishnas Dienst verankert. Nirvana. Krishna gebraucht dieses gleiche Sanskrit-Wort in Vers 72 des zweiten Kapitels, in dem er sagt, Esha Brahma Stiti Partha Nainam Flavya Vimushati Stit Vas Yam Antakale Pi Brahma Nirvanam Garitshati. Das ist der Weg des spirituellen und gottgefälligen Lebens. Nachdem man es erreicht hat, ist man nicht mehr verwehrt. Ist man selbst zur Stunde des Todes in diesem Bewusstsein verankert, dann Brahma Nirvanam Ritschati kann man in das Königreich Gottes eintreten. Das ist wirklich Nirvana. Raus aus der materiellen Verstrickung und rein in die spirituelle Welt. Tamasi Ma Jyotirgama, von der Dunkelheit geh ans Licht. Das ist der Aphorismus des Vedanta Sutra. So, um diesen Weg zu begehen, muss man ermächtigt sein. In Beograd hatte ich eine Diskussion, eine Grundsatzdiskussion mit dem Vertreter der russisch-orthodoxen Kirche, Amriti Radovic. Radovic. Und es war das erste Mal, dass er ein Vertreter des Krishna-Bewusstseins vor sich hatte. Und er fing also an, sehr intellektuelle Fragen zu stellen. Ein Professor der Philosophie. Und er fragte zuerst, was ist die Materie? Und dann stellte er eine Frage, was ist Gott? Und er antwortete ihm. Und dann macht er seinen Punkt. Und deswegen müssen wir Jesus Christus akzeptieren, sonst läuft es nicht. Denn, so seine Philosophie, von der materiellen Welt, wo wir begrenzt und bedingt sind, als Lebewesen, ja, zu der unbegrenzten spirituellen Energie, brauchen wir eine Brücke. Hat er recht. Wie kann das Begrenzte sich dem Unbegrenzten nähern? Wie können wir, die wir so fehlerhaft sind, so verloren sind, in unserem, so gebunden sind, von selber mit Gott in Verbindung treten. Dann habe ich ihm gesagt, ja, aber, trifft man, weil der nahm so einen sektierischen Zug an mich. War eine sehr nice Diskussion. Ich bin total kontraktiert, da hat er nicht mit gerechnet. Was ist denn mit dem Heiligen Namen? Was ist denn mit Radharani, die uns hilft, zu Krishna eine Verbindung zu erreichen? Was ist denn mit den Vedas, die Kraft des Herrn? Und was ist mit dem Sturzelmeister, der ein Gesandter des absoluten Reiches ist? Ja, natürlich, jetzt, ich mache es hier sehr kurz, ich habe offensichtlich nicht so gleich gefragt. Ich habe diese vier Dinge natürlich erklärt und versucht, ihm nahezubringen. Und er war sehr beeindruckt und lächelte, sehr erfreut, um dann hinter meinem Rücken natürlich nicht zuzugeben, dass er widerlegt war und lauter hässliche Dinge gesprochen über indische Philosophie, taucht nicht und so weiter. Aber der saß total, das sind unglaubliche Ereignisse, die sind so ganz schwarz gekleidet, haben wunderschöne Bärte, die sie am schnellsten möglichst abschäben sollten, um ein bisschen clean zu werden, weil da ist so viel Essen drin. Und interessante Hüte, also ein tolles Outfit, wie Tadvasandava früher gesagt hätte. Also das ist jetzt meine private Rache, die ich an den jetzt nehme. Wenn der so hässlich ist, sagt, kann ich das auch. Sei wie es will. Das ist ein wichtiger Punkt. Und einen anderen wichtigen Punkt möchte ich in dieser Sache auch noch bringen. Um hingebungsvolles Dienen auszuführen, muss man ermächtigt sein. Um im Kali-Yuga hingebungsvolles Dienen auszuführen, brauchen wir eine höhere Energie als unsere eigene Kraft. Ich glaube, jeder von uns ist ein Sankirtan-Devotee, entweder gewesen, oder ist ein potenzieller Sankirtan-Devotee, ein möglicher Sankirtan-Devotee. Wir alle wissen, in diesem Bereich ist es so wichtig, ermächtigt zu werden, denn es ist einfach, keiner hat auf lange Sicht gesehen, die Kraft wirklich immer wieder zu den bedingten Seelen mit ihren Universen voll aus Hass und Neid zu treten und ihnen Literatur zu präsentieren, die über Liebe zu Gott handelt. Nicht? Das ist schon eine Sache, die so, der Devotee des Herrn braucht diese spirituelle Ermächtigung, die nötig für ihn ist. Und diese Ermächtigung ist keine materielle Ermächtigung, sondern, wie ich schon ausdrückte, eine spirituelle Ermächtigung. Um in den spirituellen Bereich zu gehen, brauchen wir nicht die Erscheinungsweise der Leidenschaft. Dass wir also vor Sankirtan, wie der Lieder der Chromex, das habe ich mal mir sagen lassen, ist eine westliche Gruppe. Und bevor der anfängt zu singen, macht er Übungen, wirft er seine Arme hin und her und bringt sich so auf Touren, nicht? Wirft so den Body an, bis das kocht und er einen knallroten Kopf hat, nicht? Und dann geht's los. Nicht? Und dann geht es für eine Stunde in verschiedenen Nuancen und dann ist das Konzert vorbei. Nicht? So kann man nicht Krishna Bewusstsein durch eine materielle oder durch materielle Stärke verbreiten. Nicht möglich. Wir brauchen spirituelle Stärke dazu. Wir sprachen gestern im Kleinkreis darüber, über dieses wichtige Prinzip, um im Krishna Bewusstsein für längere Zeit wirklich dazu bleiben, dabei zu bleiben. Und seinen Service nice zu machen, müssen wir immer aufdanken und immer voller spiritueller Kraft bleiben. Und somit mit Krishna Kontakt aufnehmen und die Ermächtigung Krishnas erfahren. Hare Krishna. So, heute möchte ich nur so viel sagen über das Prinzip der Ermächtigung. Wie ist der Schlucker nochmal? Kali Kali Dham Krishna Krishna irgendwas Nam nicht? Heißt, es gibt einen Schlucker, den man im Tatwasser da was sagt, bis nachlesen kann. Ich weiß, was die jemand heißt. Kali Kalera Nam Krishna Sankirtan. Irgend sowas, weißt du, dass man nur den die Sanketan verbreiten kann, indem er allmächtig ist. Krishna Shakti Vina Nahe Tahe Sarva. Das ist der richtige Adana Manohara, der diese erlassene Worte sagt. Ja. Ne? Krishna Shakti Vina Nahi. Nahi heißt nicht. Krishna Shakti, wenn man das nicht hat, diese Krishna Shakti kann man es nicht verpassen. So, lasst uns diesen Punkt richtig verstehen. Dann können wir aus der Begrenztheit in den Bereich des Transzendentalen der ewigen spirituellen Welt kommen. Durch Krishnas Hilfe, durch Radhas Mercy, durch den heiligen Namen, durch das Erleuchtetsein in Krishna-bewussten Themen. Das ist das Allerwichtigste, was jeder von uns machen muss. Da können wir unsere Zeit dran geben. Da können wir unseren Enthusiasmus reingeben. Das wird unser Leben verändern. So, heute möchte ich nur so weit über das Prinzip der Ermächtigung sprechen. Morgen möchte ich versuchen, eine komplizierte philosophische Erklärung darüber zu geben. Nicht kompliziert, es ist leicht zu verstehen. Es wird durch Erzählungen aus dem Chaitanya-Lila untermalt werden. Es gibt nämlich drei Formen von der Präsenz Lord Chaitanya, wie man ermächtigt werden kann. Drei. Darüber wollte ich nicht. Das wird jetzt zu lang, einfach noch das noch anzuhängen. Ich dachte, ich sollte schneller durch den Buddhismus durchpreschen, aber. Gut. Hare Krishna. Ich finde jetzt sehr interessant. Bitte. Unvollkommen ausführen sollte, als die Pflichten eines anderen vollkommen. Ja, heißt es. Dieser Vers findet, ist in dem philosophischen Kontext des Varnashram drin. Wenn also ein Brahmana, auch wenn er nicht so ein toller Brahmana, also ein guter Schriftgelehrter ist, sagen wir mal, die Aufgaben, also sagen wir mal andersherum, wenn ein Kshatriya auf einmal, anyway, wenn sich in, mir fällt es jetzt, ich möchte da nicht so aus dem Nichts jetzt so ein Beispiel rausziehen, so ein Hasen rausziehen, nicht? Die Zylinder. Man soll also in seine Varnashram gemäßen Pflichten ausführen und dabei bleiben. Das ist der Kontext und nicht eine andere Tätigkeit ausüben. Das wäre mal ein gutes Beispiel, dass man es verstehen kann. Wisch mir, dem fällt dir da was ein. Oder jemand anderen. Arjuna, ja, Arjuna ist ja das Beispiel. Ja, genau. Arjuna direkt, zu dem das gesprochen wird, dass er nämlich jetzt als ein Kshatriya ist, nicht? Und ein Kämpfer ist, und er soll die Schlacht von Kurukshetra kämpfen. Auch wenn es da so viele Unvollkommenheiten gibt, ich meine, dass das ganze Schlachtfeld, da war so viele Schwierigkeiten, man weiß selber, was das für ein Schlachten war, wie zum Teil zu unlauteren Tricks gegriffen wurde. Nicht. Allein wenn man daran denkt, wie sie Bhishma erledigt haben. War nicht sauber. Nicht? Unvollkommen. Nicht? Aber Arjuna sollte jetzt nicht in den Wald gehen, um dort vollkommen zu meditieren. Das wäre nicht richtig. Ich weiß, du tust gerne diesen, du möchtest natürlich eine hausgebackene Übersetzung in das Leben des Tempelkommanders haben. Von diesem Vers und ich denke, man kann das auch davon herleiten. Im Krishna-Bewusstsein sind unsere vorgeschriebenen Pflichten die Dinge, die uns der spirituelle Meister gibt. Nicht, das sind unsere vorgeschriebenen Pflichten. Sehr interessant. Diesen Punkt macht Prabhupada in einer der Erläuterungen. da sind unsere Pflichten und wir sollten diese Pflichten ausführen, auch wenn wir dabei mit vielen Schwierigkeiten und auch persönlichen Schwierigkeiten einfach konfrontiert werden und nicht denken, ich mache jetzt etwas anderes, was äußerlich gesehen vollkommen aussehen mag. Hat die Auftrag bekommen, nach China zu gehen und dort zu predigen. Und er hat es denn nicht getan, weil es sehr, sehr schwierig war. Und hatte dann was anderes unternommen, was vollkommen war auf einer gewissen Ebene, aber im hingebungsvollen Lied konnte das nicht akzeptiert werden. Er hatte Schwierigkeiten, so lange, bis er sich an das, was ihm Prabhupada gegeben hatte, hielt. Ja, so. Ich weiß nicht, ob dir das ausreicht als Antwort oder ob dir das noch mehr auf dein... Reicht schon? Reicht schon. Du bist Tempelkommander und du hast diese Pflicht. Und wenn du jetzt sagen würdest, ja, ich werde beispielsweise Pujari. Nicht angenommen, du wärst ein Brahmana und du würdest jetzt sagen, werde Pujari und du würdest dich vielleicht gut auf dem Altar machen, könnte ich mir gut vorstellen, ein Niro da auf dem Altar, weil er schon es gewohnt ist, einen großen Bereich zu überblicken und dafür zu sorgen, dass die Ingredienzien dazu da sind, dass da alles abläuft, könnte Puja, das würde schon gehen, denke ich. Aber ohne dass du, wenn es nicht deine Pflicht wäre, ist eine Störung, dann gibt es keinen Tempelkommander. Und bald nur noch Ratten von Guru Pooch, nicht? Also fallen die Ratten durch das Gebäude, nicht? Und, so weit. Also, weil kein Plate da ist, kommt keiner, kommen die Devotees nicht mehr zu Guru. Was ich sagen will, ist auch nicht klar. Also, ein bisschen komisches Bild, nicht? Das Haus würde verwahrlosen, das ist, was ich sagen möchte. Das ist ein schlimmes Vergehen, was ich jedoch es geschafft hat zu begeben. Ich wollte sagen, das Haus verwahrlost, das hat er bei einem Ratten gedacht. Ja. Ja. Noch schlimmer. Ja. Ich habe diesen Punkt mal verstanden, dadurch, dass sie ja die Autorität Buddhas befolgen. Erstmal, und Buddha ist Krishna. Dadurch also es ist strittig, also ich habe das mal so gehört, aber im Prabhupada im Nektar der Hingabe sagt ja, wir können die Buddhisten nicht als die Devotees akzeptieren, nur weil die Buddha folgen. Nicht? Ja, kennt ihr das? Das Argument, was da ist, ist, sie folgen ja irgendwie Krishna. Und das ist schon mal ganz, das ist schon mal gut, im Gegensatz zu, dass sie Krishnas Unterweisung total brechen. Sie folgen halt anderen Unterweisungen Krishnas. Und so sind sie getrickst. Das wird manchmal so gesagt. Nicht? Aber im Nektar der Hingabe sagt Baba, die sind keine Devotees. Aber das schließt sich ja nicht aus. Die werden trotzdem ja getrickst, Krishna zu folgen. Die sind wohl keine Devotees, aber die folgen da so. Was das bedeutet, ist, dass sie letztendlich mal zu, dass sie dadurch, ja, ja, dass sie Kriti anhäufen und dann später mal zum Krishna, wo es dann kommt. Also der, keiner ist für ewiglich verdammt sozusagen. Baba macht diesen Punkt, indem er über Origines Philosophie spricht und da gibt es ja sowas wie ewige Hölle, also der ewige spirituelle Selbstmord sozusagen. Und sagt Prabhupada, das gibt's nicht. Krishna ist sehr barmherzig und das wird dann irgendwie, jetzt in diesem Fall, wird das verrechnet, dass die Buddha gefolgt haben, der Autorität Buddhas. Wenngleich ich mir für jetzt erstmal herunterrasseln in den spirituellen Selbstmord. Nicht? Aber da ist dieser eine Aspekt ist noch da, der sie wohl begleitet. So, nur so kann ich das verstehen, denn ich weiß, dass sie, da gibt es eine Erläuterung von Prabhupada, und das habe ich oft gehört im Krishna-Bewusstsein, dass sie getrickt werden, dann Buddha halt zu folgen, und der ist ja Krishna. Und zu moralischen Prinzipien gefolgt werden, das ist auch ganz gut, da haben sie nicht so viel schlechtes Karma, und dann kann es von da auch dann weiter gehen. Aber für uns zum Beispiel, wenn wir jetzt, die wir auf einer völlig anderen Ebene sind, von Buddhisten und Mayavadis hören, dann geht unser spirituelles Leben total den Bach herunter. Das Schlimmste. Also so kann ich das nur beantworten. Ich hoffe, dass es verstehenswert ist. Man kann nur noch weiter forschen. Da. Ich bin da auch nicht so... Stimmt aber diese Sache mit dem Trick, hast du das aus? Was hast du das aus immer so, dass die getrickt werden, Krishna zu folgen? Das ist also da, das ist der einzige Vorteil dieser Angelegenheit, die reingelegt worden mit dem Trick. Aber der Tricker war Krishna. Und das ist gut. Von allen, wie sagt ihr schon, ich bin der Betrug. Und von allen Betrügern bin ich der Beste. Bin ich Glücksspiel, also bin ich Glücksspiel. So, Krishna ist ein guter, wer da einen reinlegt, dann schafft er das perfekt. Seine täuschende Energie hat alle von uns reingelegt. Wir haben es alle nicht durchschaut. Wir alle haben gedacht, wir sind der Körper. Gut, wir kommen, glaube ich, haben ein gesundes Ende gefunden. Ja, auch glaube ich, wieder Power.